mit dem Titel Geheilt durch seine Wunden. Unser Text ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Dort ist von Jesus die Rede und da heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, für unsere Schuld, dass er uns erlöst hat von dem Fluch der Sünde und dass er auch dort gestorben ist und zerschlagen wurde für unsere Krankheit. Im Alten Testament, im 5. Mose Kapitel 28, stellen wir fest, dass Krankheit ein Fluch des Gesetzes ist. Und dort werden detailliert viele verschiedene Krankheiten aufgezählt. Wir haben darüber in dieser Serie schon gesprochen. Und damit auch keine Krankheit ausgelassen wird, steht am Ende dieses Kapitels, und alle anderen Krankheiten, die hier nicht einzeln aufgezählt sind, sind auch eingeschlossen in diesen Fluch. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus uns erlöst hat von diesem Fluch. Er hat uns erlöst von diesem Fluch der Krankheit. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und das bedeutet, dass wir sie nicht länger tragen müssen. Wir können befreit sein von der Sklaverei der Sünde und wir können befreit sein von der Herrschaft der Krankheit in unserem Leben. Aber das ist eine Tatsache, die wir genauso wie Errettung ergreifen müssen, empfangen müssen, erfassen müssen. Und manchmal fällt uns das nicht leicht. Deswegen ist es gut, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, um zu verstehen und zu lernen, was ist Gottes Wille tatsächlich zu diesem Thema. Das, was ich gesagt habe, sollte alleine schon ausreichen, um uns eine Grundlage zu geben. Aber wir haben angefangen, von vielen, vielen verschiedenen Aspekten und Gesichtspunkten her dieses Thema uns anzuschauen. Und wir werden das heute fortsetzen. Du sagst, ja, wir predigen jetzt schon Monate. Wir predigen schon Monate über dieses Thema. Wo sind denn die Heilungen? Wo sind denn die Heilungen? Ja, wir haben ein paar Zeugnisse gehört schon. Aber schaut, die Perspektive ist folgende, unsere Sichtweise ist folgende. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist die Wahrheit. Egal, ob unsere Erfahrung damit im Moment übereinstimmt oder nicht. So, wir verkündigen nicht eine Botschaft, weil sie unserer Erfahrung entspricht, sondern wir verkündigen eine Botschaft, weil sie gegründet ist im Wort Gottes. So, unser Auftrag ist es, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ihr Lieben, das erfordert manchmal ein gewisses Maß an Kühnheit. Das Wort Gottes zu bekennen, das Wort Gottes weiterzusagen, auf dem Wort Gottes zu stehen. Ich kenne einen wunderbaren Mann Gottes, der für viele, viele Leute zum Segen geworden ist. Er begann seinen Dienst als Pastor, war 12 Jahre lang Pastor in verschiedenen Gemeinden und dann sagte Gott zu ihm, ich habe dich berufen als Lehrer und ich möchte, dass du in Reisedienst gehst. Weil die Botschaft, die ich dir gegeben habe, die müssen nicht nur die Leute in deiner Gemeinde hören. Und er bekam Einladungen. Er bekam Einladungen aus dem ganzen Land in andere Gemeinden zu gehen. Es war in den USA. Und dann hat er sein Pastorat aufgegeben. Und gerade diese letzte Stelle, wo er Pastor war, die letzte Gemeinde war eine super Gemeinde. Die haben ihn geliebt, die haben ihn geschätzt, die haben ihm eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Die haben ihm ein gutes Gehalt gezahlt. Aber er ist dem Herrn gehorsam gewesen und hat das alles hinter sich gelassen. Und dann hat er angefangen und ist rumgereist und hat gepredigt. Aber das Problem war, dass die Gemeinden, die er besucht hat und die ihn eingeladen haben, um zu dienen, die haben ihn nicht mit genügend Mitteln versorgt, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Und die Folge war, dass er sich Geld leihen musste. Er hat seine Frau zu Hause gehabt, er hat seine Kinder zu Hause gehabt, die hatten Bedürfnisse und sie brauchten Geld für ihren Lebensunterhalt. Und er brauchte Geld, um zu reisen. Er musste Benzin bezahlen, er musste sein Auto unterhalten. Und Teil seiner Botschaft war, wo er hingekommen ist, dass er gesagt hat, Gott ist ein guter Gott und Gott ist ein Versorger. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte uns überfließend versorgen. Und er hat diese Botschaft gepredigt und mit jedem Monat ist er mehr in Schulden gekommen. Das ging so weit, dass sein Auto so verschlissen war, dass er es nicht mehr benutzen konnte. Ja, er musste es zu einem Schrotthändler schaffen. Es gab Zeiten, da musste er teilweise zu Fuß gehen. Aber weißt du was? Er hat seine Botschaft nie geändert. Er hat gesagt, das Wort Gottes ist wahr, egal was ich erlebe. Das Wort Gottes ist wahr. Gott ist mein Versorger und Gott möchte mich überfließend versorgen. Und er hat natürlich mit dem Herrn über diese Situation geredet. Er hat gesagt, Herr, was ist hier los? Und als er mit dem Herrn darüber geredet hat und gesagt hat, Herr, du hast mich berufen, ich weiß, dass du mich berufen hast, aber es scheint nicht so, als ob ich hier gut versorgt bin, hat der Herr angefangen, zu ihm zu reden. Und hat ihm zum einen hat er eine Sache gezeigt in seinem Herzen, die er korrigieren musste, wo er eine falsche Einstellung hatte. Und sobald er das gesehen hat, hat er das korrigiert. Zum anderen hat Gott angefangen, ihm zu zeigen, wie er ganz konkret im Glauben Versorgung empfangen konnte. Und er wurde kühner und kühner und kühner und kühner. Wisst ihr, Glauben ist eine wunderbare Sache. Und Gott fing an, ihn mehr und mehr und mehr zu segnen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis das tatsächlich sichtbar wurde, auch im Äußeren, dieser Segen, diese Fülle, dieser Überfluss. Aber wir passen unsere Botschaft nicht unserer Erfahrung an. Wir passen unsere Botschaft nicht unserer Lebenssituation an, sondern wir verkündigen das Wort Gottes, weil Gott es sagt. Voller Kühnheit, so laut wir können, bei jeder Gelegenheit, die wir finden. Halleluja. Gut. Wenn du möchtest, kannst du zum Markus-Evangelium Kapitel 16 gehen. Markus-Evangelium Kapitel 16. Hier finden wir einen Textabschnitt, der im Allgemeinen bekannt ist als der große Missionsbefehl. In Markus 16, Vers 15 redet Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, also als Auferstandener begegnet er hier seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und es heißt in Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wenn du zu seinen Nachfolgern gehörst, dann gilt dieser Auftrag auch dir. Wir sind dazu berufen, in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen, die gute Botschaft zu verkündigen. Und du musst nicht sehr weit gehen, denn Suhl und Südthüringen gehören zur ganzen Welt. Gott hat uns hierher gesetzt, Gott hat uns hierher gestellt. Und er möchte, dass wir ihn repräsentieren, dass wir seine Botschaft verkündigen, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Lasst uns mal weiterlesen. Er sagt also, predigt das Evangelium. Und dann heißt es in Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Frage: Ist es Gottes Wille, dass alle errettet werden? Es gibt sogar eine Stelle in der Bibel, wo das so steht. Gott will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Für Leute, die so ein bisschen evangelikalen Hintergrund haben, das war vor einiger Zeit sogar die Jahreslosung. Aber auch wenn das Jahr vorbei ist, gilt diese Bibelstelle immer noch. Gott will immer noch, dass alle errettet werden. Nun, Frage: Werden deshalb automatisch alle errettet? Lass uns diese Stelle anschauen, nochmal, die wir gerade gelesen haben. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Nicht jeder ist automatisch gerettet, sondern Jesus selbst sagt, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, der wird errettet werden. So, Errettung ist nicht etwas Automatisches, sondern Errettung muss empfangen werden durch den Glauben. Es hat mit unserem Glauben zu tun. Und dann redet Jesus weiter, im nächsten Vers sagt er, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Diese Zeichen folgen denen, die glauben. Jesus sagt, Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wir sollen im Glauben für Kranke beten und wir sollen im Glauben Leuten die Hände auflegen und wir sollen im Glauben Kranke heilen. Jakobus, der dabei gewesen ist, als Jesus diese Worte gesagt hat, er gehörte zu dem 12er Jüngerkreis. Jakobus schreibt dann im Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen. Dieses Wort kann übersetzt werden mit retten oder heilen. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. So, das heißt, wir können wissen, dass es Gottes Wille ist, dass alle geheilt werden, weil wir Menschen im Glauben die Hände auflegen sollen, damit sie geheilt werden. Glauben ist eine feste Gewissheit, eine feste Zuversicht, die sich auf das gründet, was Gott uns gesagt hat. Solange ich nicht den Willen Gottes zu einer Sache kenne, kann ich nicht dafür glauben. Und Gottes Wille wird uns offenbart, nicht in unseren Erfahrungen und nicht in der Erfahrung von Tante Hilde und Onkel Horst, sondern Glauben, Gottes Wille wird uns offenbart in seinem Wort. Amen. Gut. So, Grundlage für unseren Glauben ist das Wort Gottes. Aber wir sollen im Glauben beten. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass wir Gewissheit zu diesem Thema haben können, haben sollen und haben müssen, bevor wir Leuten die Hände auflegen. Unser Glauben, wenn wir für andere beten, spielt eine Rolle. Und auch die Glaube der und der Glaube der Person, für die gebetet wird, spielt teilweise eine Rolle. In unterschiedlichem Maß. Aber wir können nicht unsere Erfahrung zum Maßstab machen. Und wir können nicht aus Erfahrungen, die wir machen, aus Dingen, die wir erleben oder nicht erleben, den Willen Gottes ableiten. Dann setzen wir Gott gleich mit dem Schicksal. Lass uns mal zu Matthäus 13 gehen. Matthäus 13, Abvers 54. Hier ist wieder von Jesus die Rede und es heißt, und er kam in seine Vaterstadt, das war Nazareth. Er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? So, er hat also nicht nur geredet, sondern er hat Dinge getan oder zumindest hatten sie davon gehört, dass er Dinge getan hat. Und sie sind erstaunt und sie sind überrascht. Aber so richtig können sie das auch nicht ernst nehmen. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Sie haben sich über ihn geärgert. Schau, Jesus hat denen nichts Böses tun wollen. Er hat die auch nicht beleidigt. Ich weiß nicht, was er gepredigt hat. Aber Leute haben Anstoß genommen. Leute haben sich geärgert. Wenn Leute Anstoß nehmen, heißt das nicht unbedingt, dass wir was falsch gemacht haben. Leute haben Anstoß genommen an Jesus. Leute haben Anstoß genommen an Jesus. Sie haben sich über ihn geärgert. Und Jesus sagt was ganz Interessantes. Er sagt, Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Sie haben ihn einfach runtergeholt auf ihre Ebene. Sie haben gesagt, Mensch, den kennen wir doch. Den kennen wir doch, wir kennen seine Eltern, wir kennen seine Familie. Der hat bis vor kurzem noch hier im Zimmermannsgeschäft von seinem Vater gearbeitet. Ja, der hat mir damals das Dach gemacht. Ja, war ein ordentliches Dach. Aber was predigt er jetzt? Wieso denkt er, dass er uns jetzt hier irgendwas zu sagen hat von Gott? Denkt er, er ist was Besseres als wir? Und mit all diesen Wundern und so weiter und so fort, wer weiß? Weißt du, viele von diesen Sachen sind ja häufig sehr übertrieben. Ja, wer weiß, ob das wirklich so war. Vielleicht gibt es für die eine oder andere Sache auch eine natürliche Erklärung. Sie ärgerten sich an ihm. Sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus kann das nachvollziehen, in einer gewissen Weise. Er zitiert wieder das Alte Testament, er sagt, und ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Und dann heißt es, und er tat dort nicht viele Wunderwerke. Er tat dort nicht viele Wunderwerke, weil er sauer auf sie war. Steht nicht da. Er tat dort nicht viele Wunderwerke, weil er eingeschnappt war, weil er beleidigt war. Ihr wollt mich nicht annehmen? Na, habt ihr Pech gehabt. Ja? Könnt ihr wieder nach Hause gehen mit euren Krankheiten. Er tat dort nicht viele Wunderwerke, weil es in Gottes unbegreiflichem Ratschluss war, dass in Nazareth niemand geheilt werden sollte. Steht auch nicht hier. Ja? Viele Leute würden das so deuten, würden sagen, ja, Gott wollte das halt nicht, müssen wir so akzeptieren. Aber die Bibel lässt uns nicht im Unklaren, warum er dort nicht viele Wunderwerke getan hat. Es heißt, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Wegen ihres Unglaubens. So offensichtlich hatte das, was Jesus getan hat und die Art und Weise, wie er Menschen gedient hat, auch zu tun mit dem Glauben der Personen. Dass da eine gewisse Offenheit sein muss, eine gewisse Erwartung, eine bestimmte Bereitschaft und eine gewisse Demut einfach, diesen Dienst zu empfangen. Er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Das war der Grund. Unglaube ist der Grund, warum Leute dort nicht geheilt wurden. Da muss man vorsichtig sein, so darf man das nicht sagen. Ja, ich werde mich nicht entschuldigen für etwas, was die Bibel sagt. Im Markus 6 finden wir den gleichen Bericht mit ein bisschen anderen Worten. Und Markus ist noch ein bisschen extremer, ihr Lieben. Markus ist noch ein bisschen extremer. In Markus 6 heißt es in Vers 5, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Er konnte dort kein Wunderwerk tun. Du sagst, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein, du hast dich verlesen. Er wollte dort kein Wunderwerk tun. Steht nicht da. Das heißt, er konnte nicht. Ja, das kann aber nicht sein. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus kann alles. In der Situation war Jesus eingeschränkt durch den Unglauben der Leute. Im Vers 6 heißt es, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Auch Markus identifiziert ganz klar die Ursache für diese Situation. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Aber Gott sei Dank, dass Jesus nicht eingeschnappt ist. Jesus ist nicht beleidigt. Jesus hat eine Lösung. Jesus hat eine Antwort. Schau mal, wie der Vers weitergeht. Er wunderte sich über ihren Unglauben und zog sich aus jener Gegend zurück. Steht nicht da. Ist immer gut, wenn man eine Bibel dabei hat hier. Er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Was ist das Mittel gegen Unglauben? Die Verkündigung des Wortes Gottes. In dem Wort Gottes wird der Wille Gottes offenbart. Wenn ich den Willen Gottes zu einer Sache kenne, dann kann ich Glauben haben. Ich habe nicht automatisch Glauben, aber ich kann mich entscheiden, das zu glauben. Ich kann mich entscheiden, das zu ergreifen. Ich kann mich entscheiden, das zu erfassen. So, Jesus sieht das Problem und er sieht, dass das Problem in dieser Region, in dieser Gegend Unglauben ist. Und er begegnet diesem Problem, indem er das Wort Gottes austeilt, indem er das Wort Gottes lehrt. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein barmherziger Gott. Im Lukas 5, Vers 15 sehen wir eine Aussage, die genau mit in dieses Konzept reinpasst. Lukas 5, Vers 15. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Menschen versammelten sich, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Da ist ein Zusammenhang zwischen Hören und geheilt werden. Was ist der Zusammenhang? Römer 5, Vers 17, so kommt der Glaube aus dem Hören. Glaube kommt aus dem Hören. Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes, aus der gehörten Verkündigung des Wortes Gottes. Sie kam, um zu hören und geheilt zu werden. Das, was sie von Jesus gehört haben, hat Glauben in ihnen ausgelöst. Hat Glauben in ihnen hervorgebracht. Das, was die Apostel verkündigt haben, das, was Paulus gepredigt hat, hat Glauben in Menschen hervorgerufen, Glauben für Heilung. Wir finden Beispiele dafür in der Apostelgeschichte. So, das heißt, das Evangelium, was sie verkündigt haben, muss Gottes Willen für Heilung beinhaltet haben. Heutzutage fällt das häufig unter den Tisch. Heutzutage ist es so, dass manche Verkündigung zu diesem Thema eher Unglauben hervorruft, Zweifel hervorruft, Unsicherheit hervorruft. Es hat sich eine Theologie entwickelt, die man vergleichen kann mit einem Lotteriespiel. Ja, man kann es probieren halt mal und dann guck mal, was passiert. Und manchmal passiert was, manchmal passiert nichts, man weiß es nicht. Das ist nicht Glauben. Die Bibel sagt, Glauben ist eine feste Zuversicht, eine feste Gewissheit. Ein Überzeugtsein, dass es so ist. Jesus sagt im Markus-Evangelium Kapitel 11, Vers 24, wahrlich, ich sage euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch zuteil werden. Glauben kommt aus dem Hören. Eines der Probleme, was wir an diesem Punkt haben, ist die Tatsache, dass Unglaube auch aus dem Hören kommt. Zweifel kommen auch aus dem Hören, aber eben nicht aus dem Hören des Wortes Gottes. Sorgen kommen aus dem Hören. Angst kommt aus dem Hören. Diese Welt ist voll von Stimmen. Und Glaube kommt in unser Herz nicht allein dadurch, dass wir dem Wort Gottes Raum geben, dass wir dem Wort Gottes Gewicht geben, dass wir dem Wort Gottes mit Ehrfurcht und mit Respekt begegnen, sondern Glauben kommt dadurch und wird bewahrt in unserem Herzen, dadurch, dass wir allen anderen Stimmen, die dem Wort Gottes entgegen sind, keine Ehrfurcht entgegenbringen und keinen Respekt entgegenbringen. Dass wir alle anderen Stimmen, die dem Wort Gottes entgegen sind, anzweifeln, in Frage stellen, anstelle, dass wir das Wort Gottes in Frage stellen. In Lukas 6, ein Kapitel weiter, finden wir den gleichen Zusammenhang wieder. Lukas 6, Vers 17 und 18. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, hier ist von Jesus wieder die Rede und seinen Jüngern, als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Wieder dieser gleiche Zusammenhang. Sie kamen, um zu hören und geheilt zu werden. Da ist ein Zusammenhang. Denn das Hören des Wortes Gottes bringt Glauben in uns hervor. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir hören, welchen Stimmen wir zuhören, welchen Stimmen wir Gewicht geben. Ohne dass ich den Willen Gottes zu einer Sache kenne, kann ich keinen Glauben haben. Ich kann hoffen oder wünschen, aber ich kann keinen Glauben haben, solange ich nicht weiß, was der Wille Gottes zu einer Situation ist. Und was der Wille Gottes zu einer Situation ist, wird mir nicht offenbart durch mein Gefühl oder durch meine Erfahrung, sondern ich empfange das, ich höre das durch sein Wort. Gottes Wille wird uns offenbart durch sein Wort, durch keine andere Quelle. Schau, manche Leute denken, oh, ich habe gebetet oder für mich wurde gebetet oder was weiß ich, mir wurden Hände aufgelegt, aber es ist scheinbar nichts passiert. Tja, dann ist es wahrscheinlich nicht der Wille Gottes, dass ich geheilt bin. Dann ist es nicht Gottes Wille, dass ich geheilt werde. Manchmal heilt Gott, manchmal heilt er nicht. Und das Nächste, was diese Leute tun, sie gehen zum Arzt. Entschuldige bitte, hast du mir nicht gerade gesagt, dass es nicht Gottes Wille ist, für dich geheilt zu werden? Warum gehst du denn zum Arzt? Du Rebell, du. Ja? Rebellierst hier gegen den Willen Gottes. Nein, trag mit aller Demut deine Krankheit bis zum bitteren Ende. Blödsinn! Wir wissen ganz genau, dass Krankheit nicht gut ist. Das ist das Natürlichste von der Welt. Ja, und wenn wir in unserem Alltag sind, dann ist uns das alles auch total klar. Und wenn wir erwarten, dass ein Arzt uns helfen kann, dann gehen wir natürlich zu einem Arzt. Aber wenn wir in die Gemeinde kommen, dann werden wir ganz komisch. Oh nein, das ist nicht immer Gottes Wille zu heilen. Weißt du, genauso wie in Jesus schon für jeden Errettung erworben worden ist, ist in Jesus schon für jeden Heilung erworben. Wir warten nicht auf irgendwas, was Gott tun müsste, sondern wir empfangen etwas, was Gott schon getan hat. Das ist bei Errettung genauso wie bei Heilung. Wir müssen nicht komisch werden bei diesem Thema. Lasst mich mal nach der neuen Genfer Übersetzung diesen Vers lesen aus Markus 16, Vers 18, diesen kleinen Abschnitt. Da heißt es nämlich, Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist nicht super kompliziert. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hermann Menge übersetzt das übrigens genauso. Leute sagen, ja, das habe ich probiert. Ich habe auch schon mal jemanden die Hände aufgelegt. Aber das hat nicht funktioniert. Schau, wir wollen erst was sehen, bevor wir glauben. Wir wollen erst was sehen, bevor wir glauben. Was sagte Jesus zu Thomas? Selig, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Unser Glauben soll nicht gegründet sein auf dem, was wir sehen, sondern unser Glauben soll gegründet sein auf dem, was das Wort Gottes sagt. Und auf seinem Wort allein sollen wir stehen. Ah, manchmal haben wir so viel Angst. Ah, ich weiß nicht, ob ich für die Person jetzt beten sollte. Was ist, wenn nichts passiert? Eins kann ich dir sagen, es wird der Person durch dein Gebet nicht schlechter gehen. Ja? Es wird der Person durch dein Gebet nicht schlechter gehen. Ja, aber die Person ist wirklich krank. Was ist, wenn ich dir die Hände auflege und danach stirbt die Person? Weißt du was? Die Friedhöfe sind voll mit Menschen, denen Ärzte versucht haben zu helfen und die alles Mögliche getan haben und die sind trotzdem gestorben. Sollten wir jetzt den Schluss ziehen und sagen, ah ja, der Arzt hat auch versucht, dem zu helfen und der ist gestorben, also hören wir auf, damit jetzt zum Arzt zu gehen. Ja, alle Ärzte stellen ihre Arbeit ein. Nein, Danny, es ist nicht so. Nein. Die Grundlage all dessen, was wir tun, ist nicht unsere Erfahrung, sondern ist das Wort Gottes. Weißt du, manchmal brauchen wir ein gewisses Maß an Hartnäckigkeit. Wir brauchen ein gewisses Maß an Hartnäckigkeit. Ich habe mir verschiedene Leute angeschaut, die Gott in einer außergewöhnlichen, starken, intensiven Art und Weise im Heilungsdienst benutzt. Und wenn man ihnen genau zuhört, wenn man ihre Geschichte hört, dann ist es häufig so, dass sie erzählt haben, ja, als ich angefangen habe, da habe ich für so viele Leute gebetet, ohne dass jemand geheilt wurde. Aber wieso werden jetzt so viele geheilt, wenn diese Person die Hände auflegt? Weil sie nicht aufgehört haben, weil sie nicht aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, das Wort Gottes muss wahr sein. Das Wort Gottes muss wahr sein. Gott hat es gesagt, es muss wahr sein. Wenn ich irgendwas verkehrt mache, Herr, lehre mich, hilf mir, korrigiere mich. Wenn was mit meiner Einstellung nicht stimmt, lass es mich wissen. Aber dein Wort stelle ich nicht in Frage. Dein Wort ist wahr. Und ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich das erlebe, was dein Wort sagt. Ich interpretiere dein Wort nicht um es meiner Erfahrung anzupassen. Sondern ich glaube dem, was dein Wort sagt. Lasst uns mal einige Stellen anschauen zum Thema Hände auflegen. In Markus 1, 41, da bringen die Leute diesen Aussätzigen zu Jesus. Und das heißt, und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Wann wird dieser Mann geheilt, wann wird dieser Mann gereinigt, als Jesus seine Hand ausstreckt und ihn anrührt? In Markus 5, Vers 23 kommt Jairus, der Synagogenvorsteher, zu Jesus. Vers 27 heißt es, Vers 23 bin ich. Okay, wir sind bei Jairus, Markus 5, 23. Und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Mit anderen Worten, sie ist sehr schwer krank. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Er bittet Jesus nicht nur zu kommen, sondern er bittet ihn, seiner Tochter die Hände aufzulegen, damit sie geheilt wird. Während sie unterwegs sind zum Haus von Jairus, kommt diese Frau, die 12 Jahre den Blutfluss hatte und rührt Jesus von hinten an. Sie rührt sein Gewand an. Vers 27, wir sind immer noch im Kapitel 5, Vers 27, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Als sie von Jesus gehört hatte, woher kommt Glauben? Glauben kommt aus dem Hören. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. So, sie hat diese Erwartung auch wieder, wenn ich Jesus berühre, werde ich geheilt werden. In Markus 7, Vers 32 heißt es, und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. So, wir sehen also das immer wieder. Warum wollen Menschen, dass Jesus ihnen die Hand auflegt? Warum wollen sie ihn berühren? Du sagst, naja, Jesus war der Sohn Gottes. Das ist schon cool, wenn der Sohn Gottes dir die Hand auflegt. Zu dem Zeitpunkt haben die allermeisten Menschen, einschließlich der Jünger, nicht verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie dachten, er ist ein ganz normaler Mensch, ein Prophet, von Gott berufen. Aber sie haben ihn nicht gesehen als den Sohn Gottes. So, warum? Ganz einfach. Was war die Botschaft, die Jesus verkündigt hat? Als er in die Synagoge kam nach Nazareth, hat er sich das Buch des Propheten Jesaja geben lassen. Und dann hat er vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und diese Salbung hat eine heilende und befreiende Kraft. Und mit dieser Salbung, mit dieser Kraft wollen Menschen in Berührung kommen. Als diese Frau, diese blutflüssige Frau Jesus angerührt hat, sagt Jesus, wer hat mich angerührt? Die Jünger wundern sich, denn es ist ein Gedränge, wo sie da sind. Viele Leute berühren ihn. Aber Jesus bemerkt eine ganz spezielle Berührung, nämlich die Berührung des Glaubens. Er spürte, wie Kraft von ihm ausging, sagt das Wort Gottes. Er spürte, wie diese Kraft von ihm ausging, diese Salbung des Heiligen Geistes, wie sie von ihm ausging, als die Frau sein Gewand anrührte. So, diese Kraft war spürbar. Das ist übrigens ein sehr interessanter Bericht. Du kannst es nachlesen in Markus 5. Ein sehr interessanter Bericht, denn als die Frau dann ihm sagt, was passiert ist, sagt Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Und wieder, wenn wir unter den Jüngern gewesen wären, wir hätten gesagt, Jesus, hier, Entschuldigung, ich glaube, du hast dich geirrt. Ja? Es war deine Kraft, es war die Salbung, die auf dir war, die diese Frau geheilt hat. Denn das hast du ja selber gesagt, du hast das selber gespürt, wie diese Kraft von dir ausging. Aber Jesus würde antworten, nein, ich weiß genau, was ich gesagt habe. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Jesus sagt, das Ausschlaggebende war dein Glaube. Der Glaube dieser Frau hat diese Salbung freigesetzt, hat dieses Wirken der Kraft Gottes freigesetzt. Aber Jesus hatte diese Salbung auf sich. Er hat das proklamiert. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Leute haben das wahrgenommen. Leute sahen ihn als ein Prophet des alten Bundes, weil sie wussten, dass Propheten im alten Bund gesalbt waren mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, dies sind die Zeichen, denen folgen, die glauben. Auf Kranke werden sie die Hände legen. Warum sollen wir auf Kranke die Hände legen? Weil der gleiche Heilige Geist, der auf Jesus war, auf uns ist. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet Kraft empfangen. Genau von dieser Kraft ist die Rede. Von dieser Salbung des Heiligen Geistes. Weißt du, dass Christus nicht der Familienname ist? Jesus? Ja? Klaus Meyer, Lisa Schulze, Jesus Christus. Ja, Vorname Jesus, okay. Nachname Christus. Es war nicht sein Familienname. Damals gab es überhaupt keine Familiennamen. Wenn es irgendeinen Familiennamen gegeben hätte, dann wäre es Jesus Ben Josef gewesen, also Sohn von Josef. Oder ein anderer Familienname, der ihm oft, mit dem er oft bezeichnet wird, Jesus von Nazareth. Das Wort Christus beschreibt ihn. Dieses Wort Christus bedeutet der Gesalbte. Es bedeutet der von Gott Gesalbte, der die Salbung Gottes, die Salbung des Heiligen Geistes auf ihm hat. Wie sind wir zu dem Namen Christen gekommen? Jesus hat nicht gesagt, folgt mir nach und nennt euch Christen. Wer hat den Namen erfunden? Wisst ihr das? Ja, das steht in der Apostelgeschichte, richtig. Das waren Außenstehende. Ja, das waren Außenstehende, die die Nachfolger Jesu beobachtet haben, nicht in Jerusalem, ja, sondern es war eine ganze Weile, nachdem die Gemeinde entstanden war. Heißt es, dort wurden als erstes gläubigen Christen genannt. Weißt du noch, welcher Stadt das war? Es war irgendeine Stadt am Mittelmeer, ich komme nicht auf den Namen. Ja, Antiochien, genau. Ja, genau. So, wie kamen die Leute auf diese Bezeichnung? Sie sahen diese Nachfolger Jesu und sie sahen diese Salbung des Heiligen Geistes, die auf ihnen war. Und sie sagen, wow, das sind ja alles kleine Christusse. Ja, die tun ja jetzt hier die gleichen Werke wie der, dem sie nachfolgen. Genauso wie Jesus angekündigt hat, ja. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun. Und dann haben sie gesagt, die sind ja genauso gesalbt. Das sind kleine Christusse. Wir nennen sie ab jetzt kleine Christusse, Christen. Ja, cooler Begriff. Wir sollen Leuten die Hände auflegen. Lass uns eine letzte Stelle uns anschauen im Markus-Evangelium Kapitel 8. Das ist auch wieder ein sehr interessanter Bericht. Markus 8, ab Vers 22. Und sie kommen nach Bethsaida. Und sie bringen einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Wieder diese Geschichte mit der Berührung. Sie bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und dann heißt es, und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf. Er führte ihn aus dem Dorf hinaus und als er in seine Augen gespien, also er hat gespuckt in seine Augen und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Du sagst, das ist ja ein seltsamer Prediger. Der spuckt Leuten in die Augen. Ja. Mancher Dienst ist etwas ungewöhnlich und etwas unkonventionell. Wenn Jesus das heutzutage gemacht hätte, viele Leute hätten gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist ja ekelhaft. Was denkt der sich? Ja. Und er fragt ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Mit anderen Worten, ich sehe was. Vorher war ich blind, jetzt sehe ich was. Aber ich sehe noch nicht deutlich, ich sehe noch nicht klar. In Vers 25, dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. So, Jesus hat diesem Mann die Hände aufgelegt. Und nach dem ersten Mal hat die Heilung schon begonnen, ja? Aber es ist noch nicht 100%. Und es heißt, Jesus legt ihm nochmal die Hände auf. Und wir dürfen diese Stelle nicht missverstehen. Es gibt Leute in charismatischen Kreisen, die von Heilungsgottesdienst zu Heilungsgottesdienst reisen und bei jeder Gelegenheit sich die Hände auflegen für ein und dasselbe gesundheitliche Problem. Das ist kein Glauben. Das ist Lotteriespiel. Ja? Ich guck mal, was passiert. Jetzt werden mir Hände aufgelegt. Ich merke keine Veränderung, also bin ich nicht geheilt worden. Also was glaube ich? Ich glaube, dass ich nicht geheilt bin. Worauf gründet sich mein Glaube? Auf das, was ich sehe, auf das, was ich fühle, auf dem, was mein Körper mir sagt. So, aber vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal. Jesus hat ja auch hier jemanden zweimal die Hände aufgelegt. Und es entwickelt sich so ein bisschen wie so eine charismatische Folklore. Das ist nicht das Konzept, was wir in der Bibel finden. Was wir hier sehen, ist, wie die Kraft Gottes, die freigesetzt wird, dadurch, dass Jesus diesem Mann die Hände auflegt, anfängt zu wirken. Aber er ist nicht vollständig geheilt. Jesus sagt, okay, ich lege dir nochmal die Hände auf. Und dann ist er vollständig geheilt, vollständig wiederhergestellt. Die Kraft Gottes ist was Reales. Die Kraft Gottes ist etwas Reales. Und sie wird freigesetzt durch Glauben. Wir glauben dem, was das Wort Gottes sagt. Amen. Wir glauben dem, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen legen wir Menschen im Glauben die Hände auf. Wenn du eine Gelegenheit dazu hast, ergreif diese Gelegenheit. Ergreif diese Gelegenheit. Sei kühn. Sei kühn. Und erwarte, dass diese Kraft freigesetzt wird. Dies sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Halleluja. Ehre sei Gott. Wir werden in diesen Dingen nur wachsen, indem wir sie tun. Wir werden in diesen Dingen nur wachsen, indem wir sie tun. Das ist ein Prinzip, das Jesus selber präsentiert. Es nennt sich Haushalterschaft. Wir sind treu in dem, was er uns gibt. Wir sind treu in dem, was er uns anvertraut. Und wir erwarten, dass diese Treue belohnt wird. Dass er uns mehr gibt. Dass er uns mehr anvertraut. Schau, ich habe nicht alle Antworten zu dieser ganzen Thematik. Ja? Das heißt, wenn du sagst, ja, aber ich habe das und das gemacht und dann ist das und das passiert und wieso, weshalb, warum. Ich habe nicht alle Antworten zu dieser Thematik. Wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Aber die Grundlage ist immer das Wort Gottes. Der Maßstab ist immer das Wort Gottes. Das, was das Wort Gottes sagt, ist wahr. Nicht unsere Erfahrung. Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist so wunderbar. Du bist so gut. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, 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 danke. Herr, dein Wort sagt, dass wir in den Wunden von Jesus geheilt sind. Und wir danken dir, dass wir geheilt sind. Wir danken dir, dass Heilung eine vollkommene, vollendete Tatsache ist. Danke, Herr. Ehre sei dir. Danke, Herr Jesus, dass du ein vollkommenes Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hast. Dank sei dir. Halleluja. Wir danken dir dafür. Halleluja. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der auf Jesus war Wir danken dir für die Berichte, die wir jetzt gerade gesehen haben, wo wir gesehen haben, wie diese Salbung, die auf ihm war, wirksam wurde, wie er Menschen die Hände aufgelegt hat, wie Menschen ihn berührt haben. Herr, und du hast uns ausgerüstet mit der gleichen Kraft. Du hast gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Du hast uns ausgerüstet mit der gleichen Kraft und du hast uns aufgetragen, die gleichen Werke zu tun. Du hast gesagt, dass wir dieselben Werke tun werden und größere tun. Und das können wir nur, wenn wir die gleiche Kraft, die gleiche Ausrüstung haben, die du hattest. Und du hast uns den Befehl gegeben, dass wir hingehen sollen, das Evangelium verkündigen sollen. Und du hast gesagt, dass das die Zeichen sind, die denen folgen, die glauben. Auf Kranke werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Sie werden geheilt werden. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Ehre sei dir. Alle Ehre, alles Lob sei dir, Herr. Und wir empfangen heute neu diesen Auftrag, Herr. Vergib uns, wo wir nicht treu waren. Vergib uns, wo wir zurückgeschreckt sind. Wo wir ungehorsam waren. Wo wir feige waren. Wo wir voller Unglauben waren, wo wir voller Zweifel waren, Herr, vergib uns das. Herr, wir haben heute Morgen dein Wort neu gehört und ich bitte dich, Herr, dass dieses Wort in uns Wurzeln schlägt. Herr, wir wollen uns fokussieren auf dein Wort. Wir wollen uns fokussieren auf das, was du gesagt hast und wegschauen von all dem, was unsere Erfahrung uns sagt, was diese Welt uns sagt. Wir machen dein Wort zu unserem Maßstab und wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, dass wir erleben werden, was dein Wort sagt, Herr. Wir ehren dich. Und wir ehren dein Wort, indem wir das tun, was dein Wort sagt. Und wir glauben, dass dein Wort wahr ist. Alle Ehre sei dir, Herr. Halleluja. Dank sei dir. Amen.